Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Tino, Mahlzeit. Wir setzen uns gegenüber. Ich würde jetzt eigentlich anstimmen, Udo Lindenberg. Ich glaube, es ist Udo Lindenberg. Es tut nicht mehr weh. Einfach nicht mehr weh. Hinterm Horizont geht's weiter.
Ja. Und ich würde sagen...
Aber ich kann nicht behaupten, dass es nicht mehr weh tut.
Ich hätte gerade immer noch weh. Ich würde sagen, nach dem Sonnenaufgang geht's weiter.
Okay. Denkst du?
Denke ich. Aber dazwischen lag, muss man ja dann sagen, wenn unsere 92. Schwarz-Gelb-Folge gehört wird, lag eine kurze Nacht.
Also aber wenn das dann rauskommt, wird es eine kurze Nacht gewesen sein. Also ich habe jetzt noch eine lange Nacht vor mir, du genauso, ne?
Wir können ja mal Klartext sprechen. Es ist 0.20 Uhr. Dynamo Dresden hat das Pokalspiel gegen Darmstadt 98 nach wirklich teils dramatischen Minuten mit 2:3 in der Verlängerung verloren. Mhm. Und ja, es ist inzwischen schon Feiertag. Wir haben Reformationstag in Sachsen.
Halloween für die jüngere Bevölkerung. Ja. Mein PKW ist heute unser Studio. Also in dem haben wir schon mal Ansätze einer Folge aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Mit Niklas Kreuzer?
Ja, war wunderschön. Natürlich. Ich habe mit Niklas Kreuzer hinten auf der Rücksitzbank quasi gekuschelt.
Genau, und ich bin heute sozusagen der Backup.
Ja.
Auf der Backseat, der Backup.
Ich fange mit Niklas Kreuzer mal an. Niklas Kreuzer hat mir geschrieben, das Pokalspiel vor 5 Jahren. Warst du damals mit in Berlin?
Nein.
War für ihn eins der besten, spektakulärsten, emotionalsten Fußballspiele. Das Ding in Berlin, über 30.000 Fans im Olympiastadion, gab es auch kein Happy End. Ich habe es heute in der Einleitung beim Radio gesagt, trotzdem, von solchen großen Abenden zehrt man. Von denen erzählt man immer weiter, weil man sagt, ich war damals dabei. Kannst du dir nicht vorstellen, wie viele mir heute gesagt haben, Mensch, wir waren dabei, es war damals so geil. Es war so geil in Berlin. Und ich glaube, viele werden auch heute sagen, es war ein großer Pokalabend. Es war spektakulär. Es hatte alles, was so ein Pokalspiel haben muss. Am Ende hat nur das Happy End gefehlt.
Und dann war's das. Boah, das tut gerade extrem weh. Und man kann trotzdem so stolz sein auf diese Mannschaft, so stolz auf diesen Fußballabend, so stolz auf diese Stadt. Und ganz ehrlich, ich bin am heutigen Abend so glücklich, so stolz, dass ich Kommentator bei diesem Verein sein darf, seit so vielen Jahren. Das war wieder ein großer Pokalfight der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Was haben wir gesagt? Vor 5 Jahren ist es auch nicht gut ausgegangen, gab es kein Happy End. Heute leider auch nicht. Die Spieler liegen am Boden und trotzdem, danke Dynamo für diesen großen Pokalfight, für 120 Minuten Schwarz-Gelb-Herzblut. Es hat Spaß gemacht, auch wenn wir das Achtelfinale nicht erreicht haben.
Ich kann dir ja mal so eine alte Marathon-Weisheit, passt an der Stelle, ich will jetzt nicht singen, dafür war der Tag einfach zu lang. Mhm. Der Schmerz geht, der Stolz bleibt. So könnte ich mir vorstellen, wird das auch nach diesem Pokalabend sein, wenn wir uns in 2, 3, 4, 7 Jahren darüber unterhalten, wird Dynamo immer noch ausgeschieden sein.
Ja.
Der Fluch der zweiten Runde, so könnte man es ja fast sagen, ja. Mal wieder in der zweiten Runde ausgeschieden. Aber, und das ist dann die Analogie zu dem Spiel in Berlin vor exakt 5 Jahren. Es war ein wirklich vielleicht nicht das beste Fußballspiel, der reine Fußball, aber es war ein packender Abend im Pokal-Krimi. Es war ein mitreißendes Spiel, das lebte von Emotionen und es war wirklich auch ein sehr, sehr emotionaler Abend mit einzelnen Protagonisten, die herausgeragt haben. Und ja, ich denke, am Morgen danach wird auch bei den Spielern noch eine gewisse Leere sein.
Ich finde, das ist immer am schlimmsten. Wenn du am Morgen danach aufstehst und denkst, Mensch, vielleicht war es nur ein blöder Traum. Vielleicht hat der Lämmer ja vielleicht doch das dritte Tor auch noch geschossen.
Weil natürlich das Ergebnis bleibt, du bist ausgeschieden, der Pokal ist vorbei. Mhm. Der Sachsenpokal ist nur auch vorbei seit ein paar Wochen. Mhm. Jetzt bleibt nur die Liga und die Liga ist eben ein ganz anderer Wettbewerb. Das war ja jetzt danach in vielen Gesprächen das Thema, sowohl bei uns in der Mixzone als wahrscheinlich auch bei vielen, die hier im Stadion gewesen sind, die auf dem Weg nach Hause. Wie lässt sich denn das erklären? Gegen Hannover 96, zweite Mannschaft, wirkt man sich einen ab, 3 Tage, 4 Tage zuvor, um heute dann so eine Riesenleistung abzuliefern. Aber es sind halt 2 Wettbewerbe, ne? Und Heute war gewissermaßen Dynamo das Hannover 2 und Darmstadt der Favorit. Aber das Happy End hat es nicht gegeben.
Werbung.
Wir sagen erstmal Dankeschön an unseren Exklusivpartner, an Radeberger Pilsner. Gewinne zwei exklusive VIP-Panoramaplätze inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschall, frisch gezapften Radeberger Pilsner und viele mehr. Das Ganze geht für das Heimspiel von Dynamo Dresden. Das ist das nächste Heimspiel. Das steigt am 23. November. Das ist ein Samstag um 14 Uhr im Rudolf-Habig-Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken. Das ist die Gewinnaktion, das Radeberger Fansofa von unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Tino, ich würde sagen, wir versuchen jetzt so ein bisschen Analyse zu betreiben. Natürlich sagen wir auch, es ist jetzt wirklich noch ganz frisch, die Erinnerung. Und vielleicht fehlt uns bei der einen oder anderen Situation auch jetzt die Nacht dazwischen für das ganz, ganz Tiefgreifende. Wir werden dann sicherlich auch noch ein Stück weit vorausschauen auf den Samstag. Die Zeit ist kurz, die Zeit drängt. Und ja, hoffen euch heute noch so ein paar Pokalemotionen mitzugeben. Und steigen ein mit dem Spielbeginn. Es war sehr emotional. Du hast gemerkt, das ist ein besonderer Abend. Die Atmosphäre war eine ganz andere als noch am Samstag gegen Hannover 2.
Es war absolut eine Vorfreude zu spüren und die Lust auf die nächste Sensation. Man redet natürlich schnell daher, ja, na klar, Dynamo wird das gewinnen und sind wir wieder bei Tippspielen und na klar habe ich auch getippt, dass Dynamo das irgendwie gewinnen wird. Aber jetzt nicht nur aus irgendwie, weil man halt ungern gegen Dynamo tippt, sondern weil man halt schon den Glauben hatte, dass das hier was geht. Und das ist auch in dem Spiel dann relativ schnell deutlich geworden, dass Darmstadt zwar vielleicht hin und wieder die reifere Spielanlage hat und vielleicht auch den ein oder anderen abgezockteren Profi, aber dass die hier natürlich nicht der haushohe Favorit sind. Und da bin ich ganz bei Thomas Stamm, der vorher gesagt hat, du kannst als Drittligist den Zweitligisten schon immer schlagen, wenn ein paar Punkte stimmen. Und da will ich heute als erstes hervorheben, die Abwehr, die Defensive. Die deutlich verbessert ist und jetzt wird der eine oder andere sagen, naja klar, der hat ja wieder mit Viererkette spielen lassen und mit Viererkette tun sie sich offenbar doch leichter. Hat Thomas Stamm danach jetzt nicht so stehen lassen wollen, hat gesagt, man hat auch schon mit dieser Dreier kombinierten Fünferkette gute Spiele gemacht, aber unterm Strich sage ich auch, dieses klassische 4-4-2, was es dann ein bisschen ist, auch wenn es im Mittelfeld dann sicherlich keine klassische Viererkette ist, da tut sich die Mannschaft leichter, weil, glaube ich, der ein oder andere Spieler besser zur Geltung kommt.
Ja, und weil auch der ein oder andere Spieler länger in seiner Karriere mit Viererkette gespielt hat. Ich hatte so den Eindruck, es hat am letzten Samstag ein bisschen Zeit gebraucht, bevor die Umstellung im Spiel dann funktioniert. Dass du das im Training mal einstudierst, ist ja logisch, aber ehe es dann auch im Spiel klappt, das dauert immer einen Moment und das hat es eben auch am Samstag gebraucht und dann kam natürlich am Samstag auch die Unruhe hinzu. Das hat dazu geführt, dass das anfangs nicht ganz so aussah, wie es sich vielleicht auch Thomas Stamm gewünscht hat, aber heute gegen Darmstadt hatte ich schon den Eindruck, das gibt der Mannschaft eine entsprechende Sicherheit. Ich hatte aber auch den Eindruck, Tino, dass die Mannschaft anders dieses Pokalspiel angegangen ist als gegen Düsseldorf in der ersten Pokalrunde. Sie hat natürlich auch immer ein bisschen geguckt, was macht Darmstadt und wollte Darmstadt kommen lassen. Hat nicht so früh gepresst.
Naja, diese Leichtigkeit dieser ersten Saisonspiele, die ist weg. Und die ist auch nicht wieder da, bloß weil man heute einmal nicht Favorit war. Sondern die Ergebnisse der letzten Wochen, die sind ja nicht einfach verschwunden. Insofern ist das schon klar, dass du nicht so unbeschwert und leicht und ins Spiel gehst, sondern eben ein bisschen abwartend bist, um eben nicht ins offene Messer zu laufen. Und wir haben über die vielen leichten Gegentore der letzten Wochen oft genug gesprochen. Und den Fehler wollte man heute wahrscheinlich nicht machen und hat man halt auch nicht gemacht.
Wie würdest du die erste Halbzeit sehen? Ich fand, Dynamo hat da sehr gut mitgehalten. Man hat in dieser ersten Halbzeit jetzt nicht gemerkt, dass da ein großer Klassenunterschied erkennbar ist, weil es Dynamo ja, mit einer kontrollierten Offensive, so wird es Otto Rehagel sagen, glaube ich, angegangen ist.
Rückblickend finde ich die Analyse von Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt total treffend, der von einem geilen Fußballabend gesprochen hat mit 45-minütiger Erwärmung. Das fand ich ganz gut. Macht es ein bisschen schlechter, als die erste Halbzeit war. Aber unterm Strich und gemessen am ganzen Spiel ist in der ersten Halbzeit wenig bis nichts passiert. Die Mannschaften haben sich nicht unbedingt neutralisiert. Es gab schon die eine oder andere Möglichkeit, aber es war jetzt nicht viel los. Und
Ich glaube, dass es nicht ganz unverdient ist, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Aber ich glaube, will vor allen Dingen in den Mittelpunkt stellen. Es war ein wahnsinnig gutes Spiel, auch von Dynamo, ab Minute 46 von beiden Mannschaften. Und ich glaube, viele, die hier waren, hatten einen schönen Abend.
Was ist mit dem Handspiel? Also mir hat gleich einer geschrieben, Handelfmeter. Und schrieb dann weiter, aber es ist halt Stieler Schiedsrichter. So. Ich weiß nicht, mag Stieler jetzt auch in der Bundesliga nicht immer so besonders, aber...
Ich fühlte mich sofort erinnert an den Artikel, den ich heute jetzt vor dem Spiel gelesen hatte. Wir regen uns ja in den Ligaspielen, das Problem hat jetzt Dynamo in der dritten Liga nicht, aber in der Bundesliga und der zweiten Liga wird sich ja immer über den Videoschiedsrichter aufgeregt, dass er schlecht entscheidet, gar nicht entscheidet, falsch entscheidet. Nun haben wir im DFB-Pokal den Videoschiedsrichter nicht.
Und jedenfalls jetzt, nicht in den ersten Runden, der nicht, kommt dann ab.
Genau. Und jetzt würde er aber, hätte man heute vielleicht ganz gerne gehabt, dass jemand sich das nochmal in Ruhe anguckt.
Ja. Wir kommen ja dann später auch zum Elfmeter, der aus meiner Sicht eher unstrittig war. Also den kannst du definitiv geben. Und das sagen wir auch mit halb schwarz-gelber Brille. Aber dazu vielleicht dann später. Also erste Halbzeit fand ich, war es wichtig, dass Dynamo erstmal gut reinkommt, dass sie mitspielen, dass sie Akzente setzen, dass sie auch zu Torchancen kommen. Wenn ich zum Beispiel an das Ding gleich am Anfang von der Ferner denke, sie haben schon ihre kleinen Nadelstiche immer wieder gesetzt. Und es war wichtig, dass sie kurz vor der Halbzeit nicht das Gegentor kassieren. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, um zumindest mit dem ersten Teilerfolg mit diesem 0:0 in die Kabine zu gehen.
Das ist das ja, was ich gesagt habe. Darmstadt, die haben schon ein paar richtig gute Jungs dabei.
Ja.
Und die sind ja nun mal verdammt schlecht in die Saison gestartet, haben einen Trainer gewechselt. Thorsten Lieberknecht zurückgetreten, Florian Kohfeldt jetzt Trainer. Haben jetzt nach 10 Spielen in der zweiten Liga 10 Punkte geholt. Tabellen 13. Und auch da bin ich bei Thomas Stamm, der sagt, die werden am Ende an der Spitze mitspielen. Und
glaubst du?
Denke ich schon, dass diese zweite Liga ist ja auch eng beieinander. Mhm. Und wenn ich die heute so gesehen habe, ich finde das schon, dass die schon eine gewisse Wucht haben, dass die ein paar Einzelspieler haben, die ganz gut sind. Die haben nicht die Superstars und die sind jetzt auch nicht super namhaft besetzt. Jetzt zumindest jetzt nicht für den Fußballleien, der da sagt, da kenne ich gleich 4. Aber ich glaube, da wächst schon was zusammen und von daher musst du immer auf der Hut sein, dass du eben nicht das Gegentor kriegst. Und das hat Thomas Stamm auch danach jetzt gesagt. Es gab so eine Phase, da musstest du halt wirklich gucken, dass du wirklich mal noch ein Bein dazwischen kriegst. Und da fand ich, das habe ich ja gerade gesagt, Dynamo auch in der Defensive durchaus stabil, auch deutlich auch verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen. Und diese
trotz dreier Gegentore?
In der ersten Halbzeit.
Okay.
In der ersten Halbzeit.
Zweite Halbzeit, 2 Standards. Du konntest eigentlich schon nach dem ersten Standard sagen, Mensch, passt besser auf. Da war es ja auch schon der spätere Torschütze Alexander Vukotic, der Innenverteidiger, der Serbische, der da gefährlich war. Und beim zweiten Eckball ist er dann zur Stelle und macht das 1:0. Und ich habe dann, wenn der Favorit in Führung geht in so einem Pokalspiel, wenn die dann einmal führen, denkst du, naja, jetzt wird es richtig schwierig.
Und genau das ist ja auch gewesen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass nach dem Rückstand Dynamo sofort ein Feuerwerk abgebrannt hätte, angerannt wäre, sondern das Gegenteil ist passiert. Erstmal noch kurz zu dem Gegentreffer. Mhm. Das ist genau das. So ein Tor wünschte ich mir für Dynamo, von Dynamo mal in der Liga. Wenn du 15, 20 Ecken hast, dass genau so ein Tor fällt, es kommt die Ecke, in der Mitte steigt einer von Dynamos Kanten hoch und köpft ihn rein. Dass das nie immer klappt, das ist klar und dass der auch nicht jeder Kopfball so schön reingeht wie der heute vom Darmstädter. Aber das ist doch genau das. Das Spiel war umkämpft. Keine Mannschaft war klar überlegen. Die haben den Eckball, machen daraus das Tor. Es steht 1:0. Und danach versucht Dynamo zwar was, tut sich schwer, kommt nie zu klaren Chancen. Das Gegenteil passiert. Darmstadt kommt zu 2, 3, 4 wirklich guten bis sehr guten Möglichkeiten und hat da eigentlich schon die Chance, das 2:3:0 zu machen. Und dann wäre Ruhe gewesen.
Müssen wir über das Abwehrverhalten bei Standards sprechen, weil es natürlich der nächste Gegentreffer nach einem Eckball ist.
Klar, das ist natürlich ein roter Faden, der sich durchzieht. Da müssen wir nie diskutieren und das bleibt der Schwachpunkt. Hm. Auch wenn das heute ein anderer Gegentreffer war als der am Samstag gegen Hannover 2, aber es war wieder nach einer Ecke.
Und trotzdem, du bringst dann frische Kräfte. Ich finde, du hattest echt was nachzulegen auf der Bank. Das war auch nochmal ein guter Schachzug, dass Thomas Stamm gesagt hat, okay, Batista Meier, den hebe ich mir noch auf. Ich hebe mir auch einen Jakob Lemmer auf. Wahrscheinlich hat auch Jakob Lemmer vielleicht den einen oder anderen Grund noch gehabt. Ist ja noch nicht seine Saison, muss man ja ganz deutlich so sagen.
Also am meisten war ich überrascht, dass Stefan Kutschke nicht in der Startelf stand, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Ich hatte wirklich fest damit gerechnet, dass er jetzt, wo er in der Liga gesperrt ist, im Pokal umso mehr zum Einsatz kommt, weil er frisch ist und weil das natürlich ein emotionales Spiel ist, wo ich dachte, da bringt er diesen emotionalen Leader Stefan Kutschke, also der Trainer, bringt ihn von Anfang an. Hat er nicht gemacht. Ich war ein Stück weit auch wieder überrascht, dass Jonas Sterner in der Viererkette hinten rechts spielt. Denke ich, vielleicht ein bisschen weit hinten, aber er hat das heute auch wieder gut gemacht.
Fand ich auch.
Und was wieder aufgefallen ist, und da sind wir bei den Einwechslungen, ich finde, Oliver Batista Meier hat das schon am Samstag gut gemacht. Mhm. Und nicht nur wegen dem Tor, das ist dann die Krönung, aber auch heute, der kommt rein und hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Und bereitet dann das Tor vor. Das kommt in der 84. rein und bringt in der 85. die Flanke auf das neue Kopfballungeheuer Jakob Lemmer.
Wahnsinn, oder?
Ja. Und den hat er sauber gemacht. Er musste danach selber schmunzeln und konnte sich auch nie erinnern, wann er schon mal ein Kopfballtor gemacht hat.
Sascha Risch ist reingekommen, genauso wie Oliver Batista Meier bei Dynamo. Nochmal die Flanke in den Strafraum. Kopfball. Tor! 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 Ja! Ja! Lemmer mit dem Tor! Zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt.
Ich will nicht sagen, dass das Tor aus dem Nichts fiel, aber es deutete sich nicht unbedingt an, war aber auch nie unverdient. Zu dem Zeitpunkt war das okay, aber man konnte jetzt, es lag nie in der Luft, würde ich sagen. Und dann fiel es aber und dann war aber irgendwie auch klar, dachte ich, damit gehen wir in die Verlängerung. Sind wir dann zwar auch, aber dass noch zwei Tore fallen, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht erahnen.
Ich dachte ja ganz ehrlich, mein Gott, du hast doch jetzt das Momentum. Jetzt hast du doch vielleicht sogar die Chance, den Abend noch zur regulären Spielzeit zu beenden. Es war klar, dass es lange Nachspielzeit geben wird. Du hattest doch dann eigentlich das Gefühl, jetzt haben wir sie, na, vielleicht so ein bisschen sogar am Haken.
Den Gedanken hatte ich auch kurz. Das sind dann halt die Fußballabende, wenn sie wie gemalt sind. Aber das Spiel war nicht so. Es war nie so, wo ich dachte, und jetzt fällt gleich noch ein Tor, jetzt fällt gleich noch ein Tor. Ich dachte wirklich dann so 86., 87., 88., wo auch klar war, es wird noch ein bisschen Nachspielzeit geben. Aber das wird hier beim 1-1 bleiben. Die gehen jetzt erstmal so in die Verlängerung.
Ging's nicht. Elfmeter ist unstrittig. Wiedberg wird da gefoult und ich glaube, den kannst du geben.
Sehe ich auch so. Ich glaube, da kann man ziemlich schnell einen Haken dran machen. Für mich immer ein Indiz, wie viele Leute oder also wie viele Spieler diskutieren.
Ich glaube, Niklas Hauptmann hat es mal kurz versucht mit einer Diskussionsform, aber er hat dann auch schnell gemerkt, bringt nichts.
Ja, genau. Auch dann souverän verwandelt von Tobias Kempe.
Mal wieder Tobias Kempe. Tobias Kempe genau. Trifft immer gegen Dynamo, oder?
Ja.
Also das ist Florian Kohfeldt schon vor dem Spiel gefragt worden. Mensch, du hast ja übrigens einen Experten in deiner Mannschaft, der gegen Dynamo Dresden regelmäßig trifft. Bringst du den von Beginn an? Hat er gesagt, nö, hebe ich mir vielleicht auf.
Hat er auch richtig gemacht. Ne? Hat ihn ja auch erst eingewechselt und verwandelt dann den Elfmeter in der Nachspielzeit, 90+1 oder so, 90+2. Und da ist eigentlich, da dachte ich jetzt, ist jetzt so ein jähes Ende eines sehr stimmungsvollen Abends. Und dann kriegt Dynamo aber Tatsache diese zweite Luft. Und da will ich nicht sagen, dass das Tor in der Luft lag, aber zwischen 90+5 und 90+9 gab es echt ein paar Szenen, wo du dachtest, oh, Tim Schreiber dann mit vorgegangen. Und ich habe dann mitgeschrieben auch, wir waren weit über 10 Ecken schon. Man konnte nicht davon ausgehen, dass noch ein Tor fällt. Aber es war eben, die haben sich nie aufgegeben. Und das ist verrückt. Da hat es Darmstadt überhaupt nicht geschafft, irgendwie mal nochmal für Entlastung zu sorgen, sondern eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Tor zu. Dann waren wir schon bei 90+9, also wirklich nicht nur in letzter Minute, sondern ich würde fast sagen, wirklich in letzter Sekunde, weil ich glaube, danach hat der Schiedsrichter auch gar nicht nochmal angepfiffen, trifft Jakob Lemmer
Und er hat es uns ja danach beschrieben. Erster Versuch ging übers Tor, zweiter Versuch, Vollspann, volles Risiko. Und der schlug halt natürlich von der Strafraumkante unter der Torlatte unhaltbar ein. Und das ist natürlich genau dieser Pokalmoment, wie man ihn sich wünscht.
Ich weiß nicht, wie laut ich gebrüllt habe. Ich glaube, ich habe echt Dresden zusammengebrüllt und wir haben dort gejubelt. Es war live im Rad, war mir aber auch in dem Moment egal, weil du natürlich das liebst, das leidest, das wirklich aufsaugst. Das war unbeschreiblich. Es war für mich einer der emotionalsten Fußballmomente in den letzten 12 Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist das die letzte Möglichkeit? 11. Eckball für Dynamo Dresden. Die ganze Pressetribüne steht, das ganze Stadion steht. Oliver Batista Meyer, ein ganz wichtiger Eckball jetzt von der rechten Seite, kommt nach innen. Kopfballverlängerung erstmal geklärt, Schuss von der Strafraumgrenze. Tor, 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 Tor.
Tor für Dynamo.
Tor für Dynamo.
Es steht 2-2. Ich gucke nur noch mal zur Sicherheit halber.
Hey, wer uns jetzt hört, es steht 2-2. Was für eine Moral. Was für ein Herz dieser Mannschaft. Boah. Wir haben die Verlängerung erreicht. Und Jakob Lemmer wird jetzt schon der Fußballgott genannt. Er hat uns mit seinen beiden Toren in die Verlängerung geschossen. Jetzt atmen wir alle gemeinsam mal ganz kurz durch. Denn wenn ich das Pokalspiel richtig verstanden habe, sehen wir jetzt weitere 30 Minuten. Und es ist noch nicht vorbei.
Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich habe geschrieben. Ich habe die Zeile im Live-Ticker 90 plus 9 und jetzt ist das Spiel aus. Die habe ich wieder gelöscht und habe geschrieben, Tor.
Hast du wenigstens ein paar O's rangemacht? Nee, oder?
Nee, drei Ausrufezeichen.
Wahnsinn. Und also, da sieht man mal die Emotionen. Ja? Also bei mir, ich bin wirklich komplett steil gegangen.
Oh, das war ja erst der Ausgleich. Es war doch noch nicht das Siegtor. Und es war doch auch erst die zweite Runde. Man braucht doch noch Steigerungsmöglichkeiten.
Ja, das habe ich mir neulich auch überlegt beim Kutschke-Ausgleich gegen Essen. Aber trotzdem, du rechnest ja nicht mehr damit. Du denkst ja, boah, ja, es ist vorbei. Und dann zieht er dort von der Strafraumgrenze ab. Wie gesagt, eigentlich dachte ich, naja, wie du schon sagst, ja, es ist nur der Ausgleich und was soll's denn für Aber in dem Moment, weil du weißt, okay, das ganze da flirgt doch der Kessel ab.
Es sind ja auch unten auf dem Spielfeld alle steil gegangen. Außer Thomas Stamm. Ich habe in dem Moment, echt? Wo ich runtergucke, dreht sich Thomas Stamm zur Bank und gibt irgendwelche Anweisungen oder also gestikuliert irgendwie. Ah, jetzt sind die Faust geballt. Also der Moment war dann schon durch. Er war dann schon wieder der typische Trainer in der Analyse beziehungsweise in der Bewertung der Situation. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt weiter? Und so irgendwo.
Aber deshalb könnte ich nicht Trainer werden. Ja. Weil, wie gesagt, in dem Moment, ich hätte meine Emotionen erstmal einfangen müssen. Ja. Mein ganzes Adrenalin ist ja mit mir Gassi gegangen.
Matthias Krahel kann auch nicht Trainer sein. Er kann ist der perfekte Reha-Trainer, aber er kann nicht eine Mannschaft in dem Moment trainieren, weil der ging wiederum an der Auslinie vom K-Block absolut steil. Und hat dann noch, also man muss den K-Block ja ohnehin selten animieren. Heute musste man ihn schon gar nicht animieren. Aber er hat dann nochmal versucht, nochmal die letzten Prozente rauszukitzeln.
Ja, ich würde trotzdem sagen, das ist ein Zeichen und ein Qualitätszeichen. Wir haben so oft jetzt in den letzten Wochen oft drauf geprügelt auf die Mannschaft, dass sie Mentalität haben. Dass sie kleine Mentalitätsmonster sind. Weil wenn du gegen Essen in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielst, wenn du gegen Hannover 2 in der Nachspielzeit das Siegtor erzielst und wenn du gegen Darmstadt im Pokal in der spätesten aller Nachspielzeiten noch den Ausgleich erzielst, dann ist das ein Zeichen von Qualität und von Mentalität.
Da zitiere ich an der Stelle gerne Hermann Gerland, immer Glück ist Können. Und ich fand dann in der Mixzone, als wir die Spieler damit konfrontiert haben, dass die selber erstmal in dem Moment begriffen haben, stimmt, das war jetzt zum dritten Mal in Folge. Und stimmt, das scheint ja doch eine Qualität von uns zu sein. Und wenn man das in den nächsten Tagen, wenn die also jetzt aufwachen und wenn diese Leere da ist, wenn man merkt, ja, wir sind ja trotzdem ausgeschieden, obwohl es emotional war, also es bleibt jetzt erstmal nichts. Aber was kann man mitnehmen? Hm. Genau das kann man mitnehmen. Und das hat Thomas Stamm jetzt auch betont, es geht jetzt darum, das Ergebnis richtig einzuordnen, nämlich das nie als Rückschlag zu nehmen oder als Niederlage, sondern echt die vielen positiven Punkte rauszuholen. Eben für Jakob Lemmer, auch Oliver Batista Meyer, die, glaube ich, absolut Positives aus dem Spiel mitnehmen können. Auch die Viererkette, die funktioniert hat. Und eben, dass du in der Nachspielzeit jetzt zum dritten Mal ein Tor gemacht hast. Mhm. Also das ist schon jetzt, wir müssen das nie höher hängen, als es ist. Und es ist immer, ich finde diesen Satz, das ist ein Zeichen der Moral der Mannschaft. Ja, es ist so der leichter hergesprochen. Aber du kannst so ein Ding auch aufgeben. Und Bayer Leverkusen ist letzte Saison Meister geworden, auch damit, dass sie regelmäßig in der Nachspielzeit ein Tor geschossen haben. Beim FC Bayern München hat man da immer vom Bayern-Dusel gesprochen, was ich auch immer insofern doof fand, weil Schluss ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und wenn ein Tor nach 30 Sekunden am Anfang fällt, redet man auch nie von Dusel. Also darf es auch 10 Sekunden vor Schluss fallen. Du musst halt immer weiter, Oliver Kahn. Nee, das ist schon ein Punkt, den Dynamo absolut mitnehmen kann, finde ich.
Finde ich auch. Dann die Verlängerung. Da hatte ich auch den Eindruck, trotz der zweiten englischen Woche, dass sie konditionell gut mithalten konnten.
Ich fand, die Verlängerung ging mit dem Abtasten, ist das falsche Wort für eine Verlängerung, aber es ging jetzt nicht mit dieser Intensität, mit diesem Feuer weiter. Mhm. So hatte ich so das Gefühl, beide Mannschaften gucken erstmal. Und jetzt kommt wieder diese Abgezocktheit von Darmstadt. Die haben dann die Löcher, Dynamo hatte dann so ein bisschen das Spiel im Griff, hatte ich gedacht. Dann haben die halt die Löcher genutzt und kommen dann zu dem Tor. Es war keine richtige Chance, dann liegt der Ball da irgendwo frei und der Lidberg schießt den dann halt rein, Innenpfosten und so. Ich will gar nicht von Glück reden, aber es war jetzt auch keine super rausgespielte Chance.
Nee. Gegenangriff, hören wir mal rein, weil Claudio Kammerknecht stand da auch mit dabei und wie er das Spiel, wie er das Gegentor zum 2:3 gesehen hat und natürlich auch den heutigen Abend. Claudio, tut Gott, glaube ich, allen irgendwie extrem weh, dass ihr euch für diesen tollen Pokalabend nicht belohnen konntet. Wie fasst du diese 130 Minuten zusammen? Weil wenn man die Nachspielzeiten addiert, sind es wirklich 130 Minuten.
Ja, ich würde sagen, wir sind ein bisschen abwartend im Spiel, was auch völlig richtig ist, finde ich, bei so einem Gegner, die gerade super drauf sind in der zweiten Liga, muss man lassen. Und dann kamen wir immer besser ins Spiel und dann kriegen wir halt so einen Standard, wo halt der 2,04 Meter große Innenverteidiger da hochsprint. Der schießt auch gefühlt in der zweiten Liga jedes Spiel ein Tor. Ja, und wie wir dann halt dran geblieben sind, gekämpft haben, selbst nach dem 2-1, wie wir dran geblieben sind, gekämpft haben, das war einfach geil. Das hat sich auf dem Platz geil angefühlt. Wie das Stadion uns dann noch getragen hat, das war einfach pures Gänsehaut-Feeling. Eigentlich der perfekte Pokalabend, so noch in die Verlängerung zu kommen. Und dann tut es natürlich extrem weh, dass du nach so einem scheiß Konter halt das 3-2 bekommst und kannst am Ende nichts mehr machen.
Er kriegt ja den Ball nicht so richtig geklärt bei diesem 2-3 von Darmstadt.
Ja gut, die fahren einen Konter und Kutsche ist bis in eigenen 16er mit hin. Ich bin noch hin und der kommt halt diese eine Millisekunde vor uns zum Schuss, der geht in Pfosten und rein. Also ob du da jetzt jemandem einen Vorwurf machen kannst, weiß ich nicht.
Könnt ihr trotzdem aus diesem Abend was mitnehmen? Stichwort Mentalität, Stichwort wir kommen immer zurück, wir geben erst uns geschlagen, wenn der Schiedsrichter tatsächlich abpfeift. Das ist jetzt das nächste Spiel, was ihr hier im eigenen Stadion quasi in der letzten Sekunde noch ein Tor schießt.
Das hast du richtig zusammengefasst. Das haben wir ja schon aus den letzten Spielen quasi mitgenommen, auch heute wieder übertragen. Und ja, das wissen wir, dass wir in jeder Minute des Spiels ein Tor schießen können.
Er beschreibt eben auch nochmal das Gegentor. Das ist aber trotzdem dann abgezockt gemacht.
Das ist halt dann die Mannschaft, die eben auch eine Liga höher spielt, wie es immer so schön heißt. Und dann werden die Fehler auch bestraft. Ich habe ein Interview gehört nach dem Spiel, was unser geschätzter Kollege Uwe Karte, den wir zuletzt auch bei uns im Live-Talk hatten, in Radebeul, was er für eine MDR bzw. die ARD mit Thomas Stamm geführt hat. Und da hat Thomas Stamm, da ging es darum, ob sich die Mannschaft mit der Viererkette offensichtlich nicht doch wohler fühlt. Und da sagt er, naja, nee, das würde er jetzt so pauschal heute nicht sagen. Darüber können wir in 4-5 Wochen mal reden, was für mich erstmal heißt, er hält an dem System jetzt weiter fest. Und er sagt, gerade beim dritten Gegentor hätte die Kette eben auch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, da sind wir schon ganz, ganz tief in der
Fußball. Ja, da ist aber auch viel Konfusion drin in diesem Gegentor,
finde ich. Ich wollte es nur mal beschreiben. Klar, wir sind dann in der 98. Minute. Da ist es ein Stück weit auch eine Kraftfrage, auch wenn man das den beiden Mannschaften nicht angesehen hat. Also ich habe schon andere Spiele gesehen, wo praktisch ab der 88. Krämpfe rausgedrückt werden und ab der 95. Die Spieler reihenweise liegen. Das war heute überhaupt nicht so. Aber es ist natürlich nicht mehr die Ordnung drin, wie du sie in der ersten oder zweiten Halbzeit hast.
Das ist wie beim Boxen. Da hast du in der ersten oder zweiten Runde auch noch eine ordentliche Deckung. Und dann ab der 9. oder 10. Runde versuchst du auch nur noch irgendwie in die 12. Runde zu kommen und durchzuhalten.
Das hat eben Darmstadt dann wirklich abgezockt gemacht.
Wobei Lämmer die Riesenchance hat auch aufs dritte Tor.
Zwei Minuten zuvor kommt er halbrechte Position zum Schuss und Marcel Schuhn, Darmstadts Torwart, hält ihn gut, hält ihn nicht mit den Händen, hält ihn mit den Füßen. Wenn Torhüter mit den Füßen, ich bin jetzt nicht der Torhüter, ne? Ich finde immer, wenn Torhüter mit den Füßen halten, ist das schon immer auch ein Zeichen, dass es gar nicht so einfach war, ne? Weil es ein bisschen unkonventionell aussieht.
Und mir hat einer gesagt, das war vielleicht sogar der einfachste von den dreien, zwei Tore gemacht.
Kann sein. Jakob Lämmer sagt danach, vielleicht wäre es auch ein bisschen des Guten zu viel gewesen.
Ja.
Aber den hätten wir heute auch mitgenommen noch.
Den hätten wir mitgenommen und dann hätte es noch ein bisschen Goldstaub auf die Trophäe gegeben. Er ist Man of the Match geworden. Auch das zeigt nochmal, wie gut das Spiel von Dynamo, wie gut auch das Spiel von Jakob Lämmer gewesen ist, wenn ein Spieler vom Verliererteam Man of the Match wird.
Genau, fand ich auch. Ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wertet, finde ich jetzt ehrlicherweise, auch diese Auszeichnung mal auf. Ich mag diese Auszeichnung eigentlich nicht, weil ich immer das Gefühl habe, die muss vergeben werden und jetzt müssen wir also beim Sieger jemanden finden.
Ja.
Und das war heute nicht so. Und dafür, dass Jakob Lämmer auch erst eingewechselt wurde in der 70., 71. Minute, zeigt das, dass er wirklich da, sage ich mal, beste, ich will nicht herausragende sagen, aber der beste Spieler gewesen ist. Und der zweitbeste ist für mich wirklich Oliver Batista Meyer. Und das sind die beiden eingewechselten Spieler. Und auch das, wie gesagt, ist eine Qualität, was Dynamo gerne mitnehmen kann.
Mensch, die Trophäe, die hat sie heute eingetauscht, oder? Für das Pokallos am Sonntag bei der Auslosung.
Ja, auf jeden Fall. Also wäre einfach unglaublich schön gewesen. Wir hätten uns das auch verdient, dass wir, wenn wir zweimal zurückkommen, dass wir das irgendwie über Zeit bringen. Unglaublich schade. Aber ich trotzdem großen Respekt an die Mannschaft, dass wir so gefightet haben.
Großen Respekt auch an dich. Nimm uns noch mal mit, was geht dir durch den Kopf, als du den Ausgleich geschossen hast und der Stadiondeckel hier wegfliegt?
Ja, ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, ein Highlight, ja, einfach in den letzten Minuten dann noch den Ausgleich zu machen. Vorher schon den Ausgleich, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und so konnten wir uns dann in der Verlängerung retten. Ja, einfach nur unglaublich.
Es war heute irgendwie dein Abend. Du hast nicht nur das 1-1 gemacht, sondern dann auch das 2-2. Und fast hättest du auch noch das dritte gemacht.
Ja, das wäre zu gut gewesen, wäre das auch noch geklappt. Ja, wir hätten versuchen müssen, irgendwie das 2-2 über die Zeit zu bringen, vielleicht ins Elfmeterschießen. Ja, so ist es leider nicht, hat nicht geklappt.
Jakob, was kannst du, was kann die Mannschaft aus diesem tollen Pokalabend, der leider ohne Happy End geendet ist, mitnehmen?
Ich glaube, wir können vier mitnehmen für die Liga. Einfach eine Mannschaft zu sein, von außen auch, die auf der Bank saßen, alle waren mit dabei, jeder hat gefightet, jeder war positiv, eine Einheit gewesen. Und wenn wir so kämpfen in der Liga und die Spiele annehmen und mit den Fans hier im Stadion, die uns mitreißen, dann können wir da in der Liga auch viel, viel schaffen.
Beim Gegner darf man, muss man vor allem auch den Torhüter rausheben, oder? Marcel Schuhn hat schon ein starkes Spiel gezeigt und hat auch dazu beigetragen, dass am Ende der SV Darmstadt gewonnen hat.
Hält auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung einen Kopfball von Stefan Kutschke.
Ja,
wo er abtaucht, wo er um Pfosten noch rumlenkt. Das war stark.
Auch die Chance von Niklas Hauptmann, der konnte sich erst gar nicht dran erinnern. Schuss da aus der zweiten Reihe. Auch das fand ich war eine gute
Möglichkeit. Den lenkt er auch um Pfosten. Und immer wenn er einen Pfosten lenkt, ist ja die nächste Aktion ein Eckball. Dynamo hat am Ende 20 Eckbälle. 20-5 oder 20-6 geht diese Wertung für Dynamo aus. Also da wollen wir erstmal das Positive festhalten. Thomas Brendel hat das ja schon am Samstag in der Halbzeitpause beim Spiel gegen Hannover 2 gesagt, als Dynamo in der ersten Halbzeit die 100. Ecke in der dritten Liga hatte und damit die Eckstoßrangliste der dritten Liga deutlich anführt.
Wahnsinn. Gibt es dafür einen Punkt? Gibt es dafür eine Trophäe?
Da gibt es nichts. Da gab es nur die Frage, das würde ich jetzt wieder amüsieren, mein neues Lieblingswort. Da gab es die Frage des Magenta-Mannes. 100 Ecken, kein Tor. Das bleibt ja, worauf Thomas Prendl sagte, man muss auch erstmal 100 Ecken haben. Da gebe ich ihm recht. Er hat dann aber auch selbstkritisch hinterher geschoben, wir hätten gerne ein paar weniger und dafür ein Tor mehr. Mhm. Also das ist der Punkt, also erstmal der eine Punkt. Und das ist halt wieder ein Punkt, den hat Thomas Stamm heute auch angesprochen. Auch Darmstadt war heute bei den Standards effektiver.
Ja.
Ich fand die Ecken, Dynamo hat neue Eckballvarianten. Also man sieht, nicht weil die jetzt unseren Podcast hören, das haben die schon selber bemerkt, dass sie aus 100 Ecken bisher wenig bis kein Tor gemacht haben. Heute wurden einige Ecken kurz ausgeführt. Am Ende hat Batista Meier ein paar Ecken geschlagen. Die waren in Summe schon gefährlicher.
Die auch von Batista Meier.
Ja, und ich fand auch diese kurzen Varianten, als da kam dann Pipo Heise mal zum
Starner
Schuss
und so. Heise, ne? Erst wollte Starner, hat gesagt, okay, das ist erstmal jetzt mein Ding. Ja. Die ersten zwei, drei hat der gemacht.
Also so insgesamt finde ich, sollen wir es mal positiv sehen, entwickelt sich auch das nach vorne. Hm. Auch wenn es eben nach wie vor kein Tor gab.
Hören wir mal rein, was Niklas Hauptmann nach dem Spiel gesagt hat. Was für ein Pokalfight. Chapeau für eure 120 Minuten, auch wenn es gerade extrem weh tut.
Ja, brauche nicht drum herum reden. Es tut gerade weh. Der ganze Körper tut weh. Ich glaube, haben alles reingehauen. Können uns heute kämpferisch wenig vorwerfen. Enttäuschend gerade.
Du hattest die Chance dann noch zum 3:3, ne?
Weiß gerade gar nicht. Schuss aus der zweiten Reihe. Ja, okay. Ja. Den hält er gut. Hab den gar nicht schlecht getroffen am rechten. Aber kratzt um die Pfosten rum. Kleinigkeiten heute. Ich glaube, es hat nicht viel gefehlt.
Was kann man aus diesem Abend mitnehmen? Ich glaube, eine ganze Menge, oder?
Ja, mitnehmen. Es ist natürlich immer schwer zu vergleichen, die Spiele. Aber klar ist, dass wir heute absolut ans Maximum gegangen sind. Und das ist das, was du mitnehmen musst. Alle zusammen auch mal leiden müssen. Das haben wir heute machen müssen. Auch mal hinten tief gestanden. Das müssen wir uns mitnehmen, dass wir auch mal zusammen leiden gegen den Ball und die Phasen überstehen. Und das haben wir heute eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und das müssen wir mitnehmen.
Letzte Frage von mir. Ist es bitter, dass ihr, als ihr das Momentum hattet, eigentlich dann immer relativ zügig wieder ein Gegentor gefressen habt?
Ja, definitiv. Das 1-0 kommt aus dem Standard. Das war uns vorher klar, dass sie da gefährlich sind mit dem großen Innenverteidiger. Das wollten wir eigentlich vermeiden, haben wir nicht geschafft. Und dann haben wir in der letzten Sekunde das 2-2 gemacht. Haben uns auch gesagt, wir verwalten das jetzt nicht irgendwie, sondern wollen aufs dritte Tor gehen. Und dann hatten wir den einen Moment, wo wir da hinten nicht geordnet waren. Und dann schlagen sie eiskalt zu, muss man sagen. Ja, bitter.
Was nehmen wir jetzt aus dem Abend mit? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Musikbox des SV Darmstadt aber brutal laut war. Ich habe mal mit jemandem einen Podcast gemacht, der hat mir erzählt, wie dieses Teil heißt. Ich habe es vergessen. Es muss so wirklich ein ganz lautes Musikteil geben, was du in Sporthallen und sonst wo einsetzen kannst, was alles Mögliche beschallt. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Musik, die Lilien dort gespielt haben, fand ich jetzt auch nicht so besonders gut. Let It Be und was weiß ich nicht. Aber in diesen Party-Versionen.
Am Ende lief dann, glaube ich, noch Oasis Wonderwall. Das hatte ich dann überhaupt nicht mehr begriffen. Also, schönes Lied.
Das ist schön.
Schönes Lied, aber ist jetzt nicht das Lied, mit dem ich den Einzug in die nächste Pokalrunde.
Aber Florian Kohfeldt war auch nicht so besonders angetan von der Musikauswahl seiner Mannschaft, oder?
Nö, ich glaube, er hat sich gefreut, dass sie gewonnen haben und hat dann gesagt, okay, wenn wir gewinnen, könnt ihr auch alles hören, auch in jeder Lautstärke. Fand ich, er hat eine sehr gute Einschätzung getroffen, fand ich so nach dem Spiel. Also seine Analyse auch. Hat Dynamo auch ein Kompliment gemacht. Ja,
das ist dann immer einfach.
Das ist immer einfach. Aber ich fand, was er gesagt hat, dass Dynamo halt auch ein gutes Spiel mit dem Ball gemacht hat und so. Da ist schon was dran. Das fand ich schon auch.
Gut, dafür können wir uns trotzdem nichts kaufen.
Das bleibt so, das ist richtig.
Was machen wir denn jetzt mit diesem Pokalabend?
Sehr enttäuscht. Jetzt, heute. Ich glaube aber, wenn wir das gut kanalisieren, gut mitnehmen, dann kann das gerade ab Freitag auch mit Ausblick dann auf Samstag in Ingolstadt einfach sehr, sehr viel Mut geben. Das war gegen, ich glaube, eine Mannschaft, die am Ende in der zweiten Liga eher vorne mitspielen wird, gute Anlagen hat, sehr viel Wucht entwickeln kann, auch viel Tempo hat. Ja, soll uns Mut geben, dass wir in der Liga genau diese Intensität, diese Moral zeigen müssen, damit wir weiterhin vorne dranbleiben können.
Was nimmt man aus diesem Pokalabend, aus diesem Pokal aus? Leider sind wir im Achtelfinale nicht mit dabei. Gut, man hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, dieses neue Los anzufertigen. Das mit dem Emblem bei der Pokalauslosung hoffentlich in der kommenden Saison. Dafür muss Dynamo mindestens Vierter werden, dass man dann dabei ist in der ersten Pokalrunde. Was nimmt man aus diesem Abend heute mit?
Zum Beispiel das. Ich meine, es war klar, mit dem Ausscheiden aus dem Sachsenpokal, dass du in der Liga jetzt mindestens Vierter sein musst, weil natürlich irgendwie schon allen klar war, dass du den DFB-Pokal nicht gewinnen wirst. Das ist seit heute Fakt. Mhm. Und klar ist auch, dass der vierte Platz in der Liga kein Selbstläufer wird. Absolut nicht. Und ich glaube, wir sind auch weit davon entfernt, erst recht mit den Erfahrungen der letzten zwei Jahre, zu meinen, selbst wenn Dynamo das abruft, was es kann, und das vielleicht in vielen Spielen, dass das immer noch nicht die Garantie ist, dass du am Ende wirklich aufsteigen wirst. Weil diese dritte Liga eben schon verdammt eng ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du mich fragst, was nehmen wir jetzt mit? Ich habe ein paar Punkte gesagt. Ich denke, dieses Eckballthema entwickelt sich nach vorne. Ich bin ein Stück weit begeistert oder überzeugt und angetan von Jonas Sterner. Das ist für mich der Gewinner der letzten anderthalb, zwei Wochen, finde ich. Der macht wirklich gute Spiele. Ich fand heute wirklich überzeugend Jakob Lemmer. Ist, glaube ich, nicht nur wegen der Tore, wirklich eines seiner besten Spiele vielleicht auch seit langem.
Kommt die neue Position.
Er muss jetzt nicht mehr Rechtsverteidiger spielen. Ja. Das macht jetzt Jonas Sterner in dieser Viererkette. Und er hat ja nachher gesagt, klar, ich habe immer rechts vorne gespielt. Da tut er sich leichter, das ist ihm lieber. Aber er spielt halt auch dort, wo der Trainer ihn hinstellt. Ein beliebter Satz. Der Trainer hat gesagt, er hat in der Woche auch unfassbar gut trainiert. Insofern denke ich auch, also der kommt aus seinem Loch, was er irgendwo hatte oder mit diesem Positionsfremdeln, da kommt er raus. Oliver Batista Meyer, finde ich, hat einen Schritt nach vorne gemacht. Wer heute nicht und wenig stattgefunden hat, war irgendwo Christoph da Ferner, muss man mal sagen. Mhm. Aber wir wollen ja was Positives mitnehmen. Und dieses Nachspielzeit, wir können da Tore schießen, Thema.
Die Mentalität.
Die
nehme ich auf jeden Fall mit. Jetzt in dem Moment sage ich mir, jetzt diese Highlights. Dieser Pokal war ja immer was Besonderes. Sind diese besonderen Spiele, diese magischen Momente, diese Abende, für die du natürlich ein bisschen Fußball spielst, gerade in der dritten Liga, wo solche Momente natürlich eher rar gesät sind, die werden fehlen. Auf der anderen Seite hat man letzte Saison ein bisschen bei Saarbrücken gesehen, die haben dann so ein bisschen das Tagesgeschäft vernachlässigt durch ihre rauschende Pokalsaison.
Unabhängig von dem Ergebnis heute, ich habe schon die Befürchtung, das sage ich ganz ehrlich, dass das am Samstag in Ingolstadt eine ganz, ganz schwere Kiste wird. Weil das heute natürlich ein Kraftthema ist. Und wie sehr das schlaucht, das wird die Mannschaft morgen, übermorgen merken. Und Florian Kohfeldt, Darmstadts Trainer, die sind ja nur am Samstag, glaube ich, auch gefordert in Fürth, der sagt, ihm braucht keiner kommen, dass das jetzt wegen den drei Tagen und dass das mit der Kraft vielleicht ein viertes Thema ist. Er sagt, das darf und wird seine Mannschaft irgendwie null beeinflussen. Das wird Thomas Stamm genauso sagen. Und trotzdem glaube ich es weder bei den einen noch bei den anderen. Aber Kohfeldt hat insofern recht, wenn du gewinnst, drückst du sowas leichter weg, als wenn du verlierst. Und das ist jetzt echt die Herausforderung für die Mannschaft. Das hat Stefan Kutschke danach im Interview mit Uwe Karte gesagt. Er wünschte sich, diese Emotionalität, diese Leidenschaft in der Liga, das muss die Mannschaft schaffen. Und das ist natürlich ein hehrer Anspruch.
Ja, aber das ist natürlich gegen Hannover 2 was anderes, als wenn du gegen Darmstadt am Mittwochabend vor 30.000 in dem Kessel hockst und die Leute auch mit einer anderen Anspruchshaltung ins Stadion kommen. Heute ist noch niemand ins Stadion gekommen und hat gesagt, die müssen die mit 3-0 weghauen. Heute haben alle gesagt, okay, wir wollen auch unseren Beitrag dazu beitragen, damit es hier ein geiler Fußballabend
wird. Ich bin genauso skeptisch, gerade jetzt mit Blick auf Ingolstadt am Samstag. Aber ich gebe Stefan Kutschke natürlich recht. Klar. Aber genau das ist die Herausforderung. Das bleibt dieser Pokalmythos mit seinen eigenen Gesetzen und so weiter. Und von daher wird das jetzt in der Liga, also wir müssen jetzt nicht so tun, dass die Krise weg ist. Ist vielleicht falsch formuliert. Die Krise war ja angeblich nie da. Aber wir müssen jetzt nicht so tun, dass alles wieder gut ist. Und dass das jetzt mit einer... Weil Leichtigkeit ist noch nicht wieder da. Ne?
Das ist schön, dass alles wieder gut ist. Wie wenn sich Mama und Papa wieder vertragen haben. Es ist jetzt wieder alles gut. So, lass uns auf den Samstag schauen. Ingolstadt hat sich das gestern wohlig, zufrieden, schön im Sessel angeguckt. Die Trainerin wird sich auch ihr Urteil zu Dynamo gemacht haben. Und die haben das letzte Mal am Freitag gespielt. Dazwischen hatte Dynamo gleich zwei Spiele. Samstag gegen Hannover und jetzt Mittwoch, also heute, wo wir aufnehmen, gegen Darmstadt. Und zu allem Überfluss dann auch noch über 120 Minuten.
Also ich bin wirklich total gespannt. Ich bin auch gespannt auf Ingolstadt selbst, weil Ingolstadt ist für mich ein Stück weit bisher auch eine Enttäuschung in dieser Saison, weil ich der Mannschaft schon mehr zugetraut habe, weil ich da auch den einen oder anderen eine individuelle Qualität sehe und schon überrascht bin, dass die so wenig Punkte bisher geholt haben, ohne dass ich die Spiele näher verfolgt hätte. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, denke ich, für mein Dafürhalten ist Ingolstadt zu schlecht platziert. Es ist alles eng beieinander und ich sage dir, Dynamo hat sich auch letztes Jahr schwer getan, hat sich gegen Ingolstadt immer gerade auswärts schwer getan. Also ich bin ja der Daueroptimist von uns beiden, aber jetzt habe ich vor Samstag nie das allerbeste Gefühl. Ich sage nicht, dass das in die Hosen geht, aber gerade mit der Kraftfrage heute bin ich gespannt, bin ich wirklich gespannt.
Ingolstadt seit 5 Ligaspielen ungeschlagen, sehr viele Tore vorne, aber eben auch hinten. Deine Ingolstädter, die du jetzt ja schon wieder hypst. Also, was, du magst solche Mannschaften, wo so ein bisschen Individualisten drin sind und so. Das muss doch aber trotzdem noch nicht gleich eine super Mannschaft dann
und
sein.
Und das ist ja.
Siehe Sandhausen.
Genau, das zeigt ja diese Liga auch immer. Aber ich denke, diese individuelle Qualität ist ja da. Und irgendwann wird sie auch mal abgerufen.
Ja, ja, vielleicht dann am Sonntag von mir aus. Wollen wir mal reinhören? Wir haben ja einen Ex-Dynamo. Also Dennis Borkowski und Pascal Testreau. Zu Paco habe ich einen ganz guten Draht durch das Rasengeflüster, was ich hier nun wieder mit ihm mache. Er hat mir eine kurze Sprachnachricht geschickt, wie er das Spiel am Samstag einschätzt.
Also ich rechne mit einem sehr ausgeglichenen Spiel am Samstag. Wir sind vielleicht von den Kräfteverhältnissen ein bisschen im Vorteil, weil Dynamo am Mittwochabend noch spielt. Ansonsten zum Spiel erwarte ich 2 Mannschaften, die offensiv spielen werden wollen. Definieren sich schon über unsere Torchancen beide und über die erzielten Tore und nicht im Moment so über die Defensive. Dynamo ist jetzt auch wieder in Schwung gekommen durch den Last-Minute-Sieg am Wochenende und wir haben jetzt 5 oder 6 ungeschlagene Spiele, haben am Wochenende nach 2-0 Rückstand das Spiel noch gedreht und 5-3 gewonnen. Ja, wir wissen natürlich auch um die Tabellenkonstellation, dass wir 5 Punkte Rückstand haben auf Dynamo. Das heißt, ja, es ist schon sehr, sehr gewillt, das Spiel zu gewinnen, um näher ranzurücken und den Abstand nach oben nicht zu groß werden zu lassen. Und ansonsten, klar, werden wir wieder viele Fans aus Dresden erwarten.
Der Ex-Ingolstädter ist am Samstag nicht mit dabei, Stefan Kutschke. Du hast jetzt gerade schon gesagt, was er beim Uwe Karte gesagt hat. Aber er guckt sich das Ganze, genauso wie Niklas Hauptmann, vom Fernseher an.
Und das kommt noch, ich würde fast sagen, strafverschärfend hinzu. Wir haben auch viel über Mentalität gesprochen, wir haben über Führungsspieler gesprochen und jetzt fehlt der Kapitän
und der Vizekapitän.
Und der Vizekapitän. Und die sind es ja nicht aus Zufall geworden, sondern es hat ja Gründe, dass die Kapitän und Vizekapitän geworden sind. Da bin ich gespannt, wie die Mannschaft das auffängt. Klar, wenn Führungsspieler fehlen, ist das immer auch die Chance für die sogenannte zweite Reihe. Und für die bisher meinten, ich bin ja eigentlich auch, will ja auch Führungsspieler sein oder ich will Stammspieler oder Startelfspieler sein, die sind jetzt gefordert. Dynamo ist natürlich oder bleibt mindestens genauso gut besetzt wie Ingolstadt, wenn nicht sogar besser. Ich glaube, man kann das streichen. Die sind besser besetzt. Ich halte Dynamo nach wie vor für die am besten besetzte Mannschaft.
Das hast du?
Ja, doch. Also im Kader. Ich meine, das hat jetzt wieder der Daniel Stendl gesagt, der Trainer von Hannover, vor dem Spiel. Er hat gesagt, Dynamo ist vielleicht die beste. Nein, es ist die am besten besetzte Mannschaft. Und ich denke, ja, der hat ja recht.
Aber dann würden wir ja nicht so viel über Neuverpflichtungen im Winter sprechen, wenn alles so toll besetzt
ist. Ich habe ja nie gesagt, dass es die beste Mannschaft ist. Ich glaube, die beste Mannschaft sind sie eben noch nicht.
Das ist Energie Cottbus.
Gerade ist es Energie Cottbus.
Momentum.
Energie Cottbus ist die Mannschaft der Stunde. Und wenn du an der Tabellenspitze bist, die Tabelle lügt nicht.
Oh, du brichst aber jetzt alles 1 Uhr nach Mitternacht. Da kommen alle Floskeln. Glaubst du, dass schon wieder ein Aufsteiger den Durchmarsch schafft? Elversberg, Ulm,
du,
Münster.
Ich glaube jetzt gar nichts mehr, weil ich hätte natürlich letztes Jahr genauso gesagt, das halten die nicht. Die haben gar nicht die Qualität. Das ist so, und am Ende sind sie aufgestiegen. Von daher würde ich jetzt spontan antworten, nee, Energie Cottbus kann das nicht halten. Aber ich finde das irgendwie schon auch beeindruckend. Die sind hier in Dresden 4-2 untergegangen. Ja. mit fliegenden Fahnen. Pele Wollitz hat danach gesagt, na, wenn wir hier nicht ein paar Dinge lernen, dann haben wir in der dritten Liga gar keine Chance. Und jetzt fiedeln die mal eben 1860 5-1 weg irgendwie und gewinnen, die gewinnen Aue. Und das sind ja alles auch keine leichten Spiele. Ja. Und die schießen Tore um Tore. Und das ist auch, da sind wir wieder bei Hermann Gerland, immer Glück ist Können, ne?
Also, Samstag Ingolstadt, spannende Aufgabe, schwierige Aufgabe aufgrund der ganzen Umstände durch diesen Pokalabend, der viel Kraft gekostet hat, wo du natürlich im Nachgang ein paar Sachen mitnehmen kannst, aber es ist eben nicht das Erfolgserlebnis, wo du dich vielleicht am Sonnabend um 14.30 Uhr mal kurz dran erinnern kannst, Mensch, wir sind im Pokal noch weiter, bist du eben nicht und ich glaube, da kommt der Schmerz in den Knochen dann doch mal möglicherweise zum Vorschein. Auf der anderen Seite, es gibt ein paar Spieler. Also du kannst schon personell trotz der gesperrten Spieler, trotz des fehlenden Kion Park aus einem ordentlichen Potenzial schöpfen. Da ja. Kenne ich aktuell andere Mannschaften, auch in anderen Ligen, die 10, 12 Verletzte haben.
Deswegen sage ich ja, wir müssen natürlich jetzt auch einen Notstand ausrufen oder irgendwie irgendwelche Krisenszenarien heraufbeschwören. Die Viererkette ist dabei, sich weiter einzuspielen. Ja. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass die Viererkette personell exakt die bleibt, die wir gerade gesehen haben. Wenn alle, das ist ja dann auch immer so ein beliebter Satz, wir müssen mal gucken, wie die Spieler aus diesem Pokalspiel rausgegangen sind.
Kannst auch wieder über einen Lars Bünding, der den heute gar nicht gespielt hat, der ist dann frisch.
Wenn alle fit sind, die vier da hinten, glaube ich, die werden alle wieder spielen. Ja. Vorne werden, das wird eine spannende Frage, da Thomas Stamm ja gerne noch einen Stürmer auf der Bank hat, wird die Frage sein,
da Ferner und Batista Meier.
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen wieder. Wobei, da hat sich Dynamo immer schwer getan. Ich finde, das ist nie das System. Das ist für Oliver Batista Meier nicht die Position. Aber es sind natürlich keine anderen Stürmer da. Da bin ich wirklich gespannt. Na, und im Zentrum, gibt es ja noch den einen oder anderen. Mal gucken, vielleicht spielt er auch mit Jakob Lemmer von Anfang an. Bestimmt sogar.
Wir schauen es uns an. Am Samstag. Tino, wir kommen in die Schlussrunde. Ich will den letzten Sonntag noch mal kurz erwähnen. Dein Dresden-Marathon.
Da kommen wir in die Schlussrunde, genau.
Ja, klar. Chapeau. Wirklich Chapeau vor deiner Leistung. Ich bin nicht so häufig bei solchen Läufen dabei an der Strecke, aber 9500 Läufer durch meine Stadt rennen zu sehen, das war erhebend, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich bemerkenswert fand, stand am großen Garten und da wurde dann angekündigt, dass der Spitzenläufer jetzt kam. Da kam der Kenianer, der dann auch gewonnen hat. Und der hätte, glaube ich, einen Blumenstrauß pflücken gehen können. Der hätte auch nochmal eine Tüte Eis holen können. Der hatte einen Vorsprung. Die ganze Stübelallee war noch frei. Und dann kam, also gefühlt, 4 Minuten später erst der ersten Verfolger. Wahnsinn.
Ja, das ist schon ein krasser Unterschied, klar. Das
hat mich ein bisschen an Asterix erinnert, als die dieses Wettrennen haben. Also wirklich unfassbar.
Er hatte danach gesagt, ein Stechen in der Seite ab bei Kilometer 25 gehabt. Da musste dann ein bisschen Tempo rausnehmen, aber hat natürlich trotzdem irgendwo 2 Stunden 14, glaube ich. Das ist jetzt nicht die Superspitzenzeit, aber
trotzdem schon stark.
Es ist eine sehr, sehr gute Zeit und in Deutschland gibt es nicht viele Läufer, die das schaffen. Aha. Inzwischen wieder ein paar mehr als noch vor ein paar Jahren, aber 2:14 ist schon eine Spitzenzeit, keine Weltklassezeit, aber schon eine Spitzenzeit, die muss man erstmal laufen.
Und du bist mit deiner Zeit auch sehr zufrieden, ich glaube, du bist eine 2:50 gelaufen?
2:51:42.
Okay.
Und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es war jetzt keine neue Bestzeit. Ich glaube, die kann man sich im Marathon auch nie immer vornehmen. Ja. Das ist halt wirklich, man spricht ja immer vom Mythos-Marathon. Und der Mythos liegt eben auch irgendwo darin, dass nach 2 Stunden dein Körper irgendwie reagiert und du das aber nie vorher irgendwie trainieren kannst, weil du nie weißt, wie ist die Tagesform und wie ist der Wind und wie wird sich der Rennverlauf entwickeln und dann irgendwie da auch eine Antwort zu haben. Nee, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich sage, es war nicht mein schnellster, aber es war mein bester, weil ich habe mich wirklich bis zum Schluss sehr, sehr gut gefühlt. Ich bin ja einige Marathons gelaufen, wirklich in der Welt, schon in den USA zwei gelaufen. Zuletzt war ich jetzt im Frühjahr in Wien und so und habe immer gesagt, ich will eigentlich nicht in Dresden laufen und hatte da zwei Gründe. A, sind das 2 Runden, das fand ich nicht so schön. Und B, dachte ich, ich kenne ja hier alles. Ich weiß ja dann immer, wo es lang geht. Und wenn ich nicht mehr kann, weiß ich, oh, ich muss nur hier rum und hier rum und dann, oh, das ist alles. Und ich kann sagen, am Sonntag war alles gegenstandslos und das Gegenteil ist eingetreten. Es war so, wo ich im großen Garten gelaufen bin, da ist ja so ein bisschen mein Trainingsgebiet, dachte ich, oh, jetzt läufst du hier durch den großen Garten durch, das sind 2 Kilometer, dann biegst du vorne rechts ab an der Torwirtschaft, da ist ein 1/2 Kilometer bis zur gläsernen Manufaktur, wieder rechts, nochmal einen Kilometer, dann auf die Fetscherstraße und irgendwie gingen die Kilometer weg und das fühlte sich total toll an und dank dir und noch dem ein oder anderen Kollegen und Freunden und Familie waren so viele Leute an der Strecke, das habe ich natürlich nicht in Wien und auch nicht in Boston oder so, sondern das in deiner Heimatstadt, das ist schon was anderes und das war richtig toll, weil das natürlich einen pusht, auch wenn beim Berlin-Marathon tausende Menschen mehr am Rand stehen, aber das ist so ein anonymes Jubeln. Ja. Und wenn du vom Namen her angesprochen wirst, einer hat mich noch in Mitläufer sozusagen bei der Erwärmung kam er auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Tino, ich kenne dich doch vom Podcast und so. Das ist wirklich schön und das pusht einen dann so ein bisschen. Und von daher war das wirklich, Florian Kohfeldt hat heute von einem geilen Pokalabend geredet und ich würde sagen, das war wirklich ein geiler Marathontag, den ich sehr, sehr genossen habe und bis zum Schluss es genießen konnte, weil es mir auch körperlich ganz gut ging an dem Tag. Das kommt noch dazu.
Chapeau. Also nochmals, wenn einer nach 11 gelaufenen Kilometern dich ankündigt und dir zuwinkt, dann denke ich mir, wie würde ich aussehen nach 11 gelaufenen Kilometern? Also da würde ich auf jeden Fall nicht grinsend und lächelnd dem gegenüberstehen und das nötigt mir dann doch den entsprechenden Respekt an. Und zwar wirklich toll und auch zu erleben, wie die unterschiedlichen Laufstile sind, dass manche noch während des Laufes quatschen, dass wirklich manche einen eher sehr, sehr langsamen Laufstil haben, aber manche auch wirklich athletisch sind, durchtrainiert. Also das ist schon spannend zu beobachten.
Insofern sage ich ja, es kriegt ja am Ziel jeder eine Finisher-Medaille und das ist wirklich ein Stück weit auch eine Siegermedaille. Der Kenianer gewinnt das Rennen, aber Sieger sind irgendwie alle, die ins Ziel kommen. Weil das natürlich eine Herausforderung ist und da rede ich nicht nur über einen Marathon. Ein Halbmarathon ist jetzt nicht etwa nur halbe Anerkennung, sondern auch ein Halbmarathon, diese 21 Kilometer, das ist ein echter Ritt und das ist nicht etwa nur die Hälfte wert, sondern das ist genauso wertvoll und auch die 10 Kilometer Läufer. Jeder, der da am Start ist, geht ja mit ganz unterschiedlichen Ambitionen, Erwartungen und auch Vorbereitung ran, aber wer so eine Startnummer umzuheften und mal zu rennen, das ist auch ein bisschen was anderes. Es ist halt wie im Fußball, so ein Trainingsspiel, das kannst du halt immer mal gewinnen. Ein Wettkampf ist halt was anderes, weil auch ein bisschen anderes Adrenalin dabei ist. Selbst im Hobbysport. Ich habe dich jetzt hoffentlich ein Stück weit motiviert, Jens, so eine Startnummer. Du hast ja gehört, wie ich gesagt habe, das gilt auch für 10 Kilometer, für 5 Kilometer. Es gibt ja verschiedene Angebote.
Ich habe Paul Will heute gesehen und dachte mir, nur gut, dass du deine gelben Karten eingesammelt hast, Paul.
Das stimmt, wir wären ja sonst zusammengelaufen am vergangenen Sonntag, oder?
Um Gottes Willen, darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Da hätte ich am Freitag nicht feiern können, weil du musst dich ja asketisch auf so einen Marathon vorbereiten.
Ja, das wäre dann auch hätte dann auch für dich gegolten. Ja.
Tino, gibt es ein neues Ziel?
Na, ich bin jetzt noch wieder tatsächlich ein bisschen heiß gelaufen nach dem Sonntag und denke, ja, ich meine, ich bin jetzt ja nicht mehr hier irgendwie so taufrisch.
Ja.
Ich bin ja altersklassenmäßig etwas vorangeschritten. Und ich sage immer so, ich habe vielleicht noch 2, 3 schnelle Jahre. Und die würde ich jetzt noch mal versuchen wollen, irgendwie auszureizen, sodass ich im Frühjahr auf jeden Fall, also das kann ich sicher sagen, im Frühjahr auf jeden Fall einen Marathon laufen will.
Okay.
Und jetzt echt gucke, weil das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, wenn du eine Bestzeit laufen willst, musst du selber fit sein und du brauchst ein bisschen auch eine Strecke. Und da ist Dresden, muss man ehrlicherweise sagen, ist ein schöner Kurs, aber ist jetzt nicht zwingend Bestzeiten tauglich.
Auch durchs Kopfsteinpflaster.
Durchs Kopfsteinpflaster an der Frauenkirche. Dann gibt es auch schon ein paar Höhenmeter, wenn du den emotionalen, schönen Moment, Waldschlösschen, Brücke, Tunnel. Mhm. Du läufst in den Tunnel rein, eine Samba-Band steht am Ende, Lichtspiele sind im Tunnel und das ist wirklich, es ist richtig geil von der Atmosphäre, aber du bist halt im Tunnel in der Senke und läufst dann nach oben.
Okay.
Du wirst zwar vom Adrenalin getragen in dem Moment und von der Euphorie, aber trotzdem machst du ein paar Höhenmeter.
Gut.
Und wenn du gerade laufen würdest, von daher gucke ich jetzt ein bisschen, lange Rede, kurzer Sinn, was eine gute Strecke fürs Frühjahr sein könnte. Ich werde es bei Gelegenheit und wenn ich mit mir im Klaren bin, hier bekannt geben.
Wir werden dich fragen. Und last but not least, ich glaube, wir können schon mal durchblicken lassen, dass wir noch einen Live-Podcast in diesem Jahr haben werden.
Auf jeden Fall. Das Jahr kann nicht zu Ende gehen ohne Live-Talk. Ich denke, im Dezember
sehr schön.
Werden wir uns noch eine schöne
Jahresend machen und
nochmal schick machen.
Aufs Jahr zurückblicken.
Du wirst die rote Weihnachtsmannmütze aufsetzen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Wir werden vielleicht bringen wir einen Präsentesack mit und gucken mal, was da drin ist an Geschenken oder ob wir die Route auspacken
müssen. Ja, werden wir sehen. Bis dahin wird noch ein bisschen was passieren.
Auf jeden Fall.
Und neben dem Rasen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Tino, danke dir. Zu früher Stunde. Jetzt können wir eigentlich fast noch frische Brötchen holen und frühstücken.
Ich könnte überspitzt sagen, es dämmert gleich. Ja. Und damit sich sozusagen der Kreis schließt, hinterm Horizont geht es weiter, Jens.
Sind wir jetzt hier eigentlich die Letzten auf dem Parkplatz? Fast die Letzten, oder? Also Tino, erstmal einen schönen Reformationstag.
Genau. Wie gesagt, denk dran, hinterm Horizont geht es weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich bin gespannt, was wir dann über das Ingolstadt-Spiel erzählen.
Ich kann schon fast versprechen, dass es dann mit einem Magenta-Mann sein wird.
Mir zur Freude.
Nur dir zur Freude.
Da freue ich mich schön. Ja.
Bis dann.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.